verehrte Trauergesellschaft, meine Damen und Herren. Ein Tod, der die ganze Welt bewegt.
Das war eine ganz, ganz originäre Sprache. Diese ersten Spex-Jahre waren wirklich eine Sprache, die hatte es vorher nicht gegeben. Vor allen Dingen bei dem Gegenstand Popmusik. Das war teilweise echte Poesie, das waren schon fast Songtexte. Es war echt großes Kino.
Ja, das war schon dann so ein Eintritt in so ein ganz eigenes Universum von so funky Wissen, würde ich jetzt mal sagen.
Das ist in gewisser Weise so ein Hauch Nostalgie, klar. As Time Goes By, aber das ist für mich absolut der Lauf der Dinge. Und
ich glaube, da fehlt was. Die hätte eigentlich nicht verschwinden müssen, glaube ich.
Ich glaube, alle Menschen, die noch Vinyl hören, werden auswandern. Und ich denke, Menschen, die noch Bandshirts von vor 2004 haben, werden eine Menschenkette vom Grill Royal in Berlin-Mitte bis zur Redaktion von der Spex machen und auch dann auswandern. Ich glaube, das Leben ist vorbei und Popkultur ist damit tot.
Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast von Deutschlandfunk Kultur.
Mit Julius Stucke, hallo. Wir sind auf dem Friedhof unterwegs heute, einem Popkulturfriedhof. Lakonisch elegant, Katrin Rönicke und ich zwischen Gräbern von einst großen Namen. Spex, Intro, Viva, Medien, die uns mal Musik und Kultur ins Haus gebracht haben.
Ich habe ja die Spex nie wirklich gelesen, muss ich zugeben.
Also auch keine Tränen.
Es hält sich in Grenzen.
Aber auf jeden Fall stirbt die Spex. Vielleicht seid ihr ja auch schon dem einen oder anderen der Trauergäste begegnet in dieser Woche. Es gab einige Stimmen, die dieses Spex-Ende beweint haben. Heute kann man online die vorletzte Ausgabe bestellen. Eines Magazins, das seit den 80er Jahren schon eine Generation geprägt hat mit Popkulturdiskurs. Aber ja, ich muss auch gestehen, ich habe es auch nie gelesen. Aber es lohnt sich trotzdem, sich diese Geschichten noch mal ein bisschen genauer anzuschauen. Manchmal hilft es ja auch, mit den Eltern über Vergangenheit zu reden. Und ich habe mit Kollegen geredet und die haben so geschwärmt für dieses Magazin und mir damit klargemacht, ja, vielleicht sollten wir uns diese sterbende Popkulturpflanze noch mal anschauen, bevor es ganz vorbei ist. Unversprochen, wir bleiben heute auch nicht die ganze Zeit auf dem Friedhof.
Das Leben geht weiter, Technik dreht sich weiter. Hauptsache, die Musik geht nicht unter. Und das glaube ich auf gar keinen Fall.
Ja, aber wo denn? Wir wollen wissen, wo lebt heute Popkultur weiter und wie lebt sie weiter? Ja, wenn nicht bei sowas wie der Spex. Deshalb schauen wir nachher bei Vice und bei BuzzFeed vorbei. Vielleicht kennen die ja die Antwort auf die Frage, was ist denn die Spex der Zukunft? Und bevor wir fragen, was die Zukunft ist, schauen wir uns an, was war die Spex. Der Kollege, der für die Spex so geschwärmt hat, dass ich angefangen habe, quasi virtuell ins Schwärmen zu kommen. Das ist Hartwig Fens und von dem wollte ich wissen, was war denn so besonders an diesem Magazin? Und das hat er mir zusammen mit Kollegin Gesa Ufer beantwortet.
Spex. So Leute aus Osnabrück.
Genau, so die anderen haben nämlich auch Stil gesagt. Bei uns sprach man von Stil. Wir hatten Stil und sprachen von Stil.
In Hamburg sagt man ja auch Beefsteak.
Man selbst dachte ja, man wohnt da irgendwo in dieser nordwestdeutschen Provinz. Das Coole ist irgendwo ganz, ganz, ganz woanders. Und dann gab es immer einmal im Jahr den Leserpoll. Diese Umfragen, wo also der beste Club zum Beispiel geadelt wurde. Und auf einmal wurde das Forum enger. Die piefige Bude, zu der wir abends zu Konzerten fuhren, der Club auf Platz Nummer 1 der Spex bei diesem Leserpoll. Also der Club, der beste Club Deutschlands. Und auf einmal war man selbst gleich mit zum Ritter geschlagen, nur weil man da abends zum Konzerte hören hinfuhr. Also das war ein echter Highlight.
Tja, da freut sich die Kollegin. Aber weil wir heute ja gelernt haben, dass offensichtlich viel zu wenige Leute die Spex gelesen und gekauft haben, waren es eben vielleicht auch so wenige, nur sie und ihre Freundin, die da abgestimmt haben und beim Leserpoll diesen Club auf die Nummer 1 gehievt haben. Es gibt auf jeden Fall noch einen Grund, warum Menschen wie ich so ein Problem mit der Spex hatten. Die war nämlich immer ziemlich kompliziert.
Also waren Leute, die haben einen zusammengebracht mit so poststrukturalistischen Philosophen, also Derrida und Baudrillard geisterten da rum und gleichzeitig eben so Bands aus dem amerikanischen Underground, aus dem Hip-Hop-Underground, also das, was so ganz vorne war damals. Ich habe bei den ersten Heften null verstanden, keinen Satz so ungefähr.
Ihre neuen Alben kommen ganz ohne hervorgekehrte Spiritualität oder gar konfessionelle Agenda aus. Es sei denn, man will in der Biophilie unbedingt eine Naturreligion erkennen. Jenen Zugang zur Welt, der vom Sozialpsychologen und Philosophen Erich Fromm 1900 bis 1980 in Abgrenzung zur Nekrophilie, unter der Fromm wiederum die Liebe zum Unbelebten und Toten, nicht etwa Leichenschändung verstand, geprägt und bekannt wurde, zitiert nicht nur Björk im Titel ihres neuen Albums Biophilia.
Ich habe null verstanden, keinen Satz ungefähr. Und das war komischerweise ganz anders, als man es sonst erwarten würde. Kein abstoßendes, sondern so ein anziehendes Phänomen. Und dieses Phänomen haben ganz viele Leute damals gehabt, dass sie dachten, es ist cool, ich verstehe gar nichts, aber irgendwie war klar, da passiert's.
Ich weiß nur noch, dass man sich automatisch fühlte, als wäre man Teil einer wirklich auserwählten, besonders coolen, besonders klugen Gemeinschaft.
Und diese Gemeinschaft hat auch Autoren hervorgebracht, die mittlerweile Feuilletonseiten in Tageszeitungen bespielen und Kulturbücher schreiben, also aus ihrer Nische herausgekommen sind, erwachsen geworden. Aber wie ist es denn für die, die noch nicht erwachsen sind, für jüngere Generationen von Medienmenschen?
Die Spex war ein Magazin, das mir persönlich immer den Eindruck vermittelt hat, ich bin nicht ansatzweise so klug wie diese Menschen da. Was vielleicht auch stimmt, aber das ist irgendwie ein negatives Grundfeeling, was ich da erzeugt. Also so wie eine Frauenzeitschrift mir das Gefühl gibt, dass ich zu dick bin, gibt mir die Spex das Gefühl, dass ich zu dumm bin und auch zu wenig B-Seiten höre.
Sophie Passmann, Jahrgang 94, sie ist nicht unbedingt Generation Spex, sie hat es trotzdem gelesen und sie war in dieser Woche sowas wie die nörgelnde Stimme im Friedhofschor. Denn wenn es doch alles so gut war, wenn diese Zeitschrift so toll war, wenn alle die Spex so toll fanden, warum haben es dann doch so wenige oder zu wenige gelesen und gekauft? Jedenfalls klang die Reaktion im Netz von Sophie Passmann ziemlich gehässig.
Mir ist völlig egal, ob irgendein 37-jähriger Werbetexter aus Berlin-Mitte mit Fred Perry-Polohemden traurig ist, weil es die Spex nicht mehr gibt. Ich denke dann nur an die Redakteure und Redakteurinnen und an die Chefs und so. Und wenn man dann irgendwann mit ein bisschen Ruhe im Bauch analysieren möchte, woran es liegt, dann sage ich natürlich, man musste schon auch der Spex, wenn ich da mal wieder reingeblättert habe und reingeguckt habe, musste man der Redaktion offensichtlich auch schriftlich regelmäßig darauf hinweisen, dass es auch Frauen und nicht weiße Männer gibt. Das ist auch etwas, glaube ich, wo die Spex langsamer gelernt hat als vielleicht das Internet, das da, glaube ich, Diversität schneller aufgenommen hat.
Also, liegt vielleicht ein Teil der Antworten im Internet? Da stehen wir jetzt hier auf dem Friedhof, verabschieden die Spex und ich frage mich, wohin hat sich eigentlich Katrin verabschiedet? Wo ist die geblieben? Vermutlich schaut sie irgendwo nach, wo diese Spex 2018 ist.
Ich bin nach Berlin-Mitte gefahren. Dort sitzt die Redaktion der Deutschen Weiß, einem Magazin mit Online-Plattform, das sich hauptsächlich mit zeitgenössischer Jugendkultur beschäftigt. Und ich dachte, die müssen doch wissen, wo es weitergeht.
Wir kaufen nichts.
Ich will zu Sebastian.
Wo geht's denn jetzt weiter? Gibt es ein Leben nach Spex?
Ich denke, das gibt es auf jeden Fall. Die Popkultur hat sich ja schon in den letzten Jahren maßgeblich gewandelt. Ganz viel passiert jetzt auf den sozialen Medien.
Sebastian Meineck ist Redakteur bei Weiß, der sich in seinen Stücken sehr viel mit Jugendkulturen im Netz, mit Filterblasen und Social-Media-Phänomenen befasst. Und für ihn steht fest, dass die Popkultur auf jeden Fall weitergeht. Aber wo sind denn jetzt diese neuen Orte, die er meint?
Ich glaube, als erstes denken viele mal an Facebook und vielleicht Instagram, aber ich würde sagen, das sind nicht unbedingt die spannendsten Schauplätze für Popkultur. Ich würde sagen, schaut euch mal YouTube an, schaut euch die Kommentarspalten unter den YouTube-Videos an, schaut auf TikTok, diese bekannte Playback-App, und denkt an die vielen WhatsApp-Gruppen von Freundeskreisen und Schulklassen, wo Memes, Links, Kommentare und so weiter getauscht werden.
Und was ich mich da gefragt habe, war, wo bleibt eigentlich die Metaebene? Also ich weiß jetzt zwar, wo ich direkt mit den Künstlern kommunizieren kann, aber wo kriege ich denn mit, wie über diese Künstler geurteilt oder vielleicht auch debattiert wird? Und wo wird mir eigentlich dabei geholfen, das noch irgendwie einzusortieren?
Ich glaube, wir müssen ein bisschen darauf achten, dass wir nicht so mit diesem Erwachsenen, mit diesem akademischen Blick auf soziale Medien gucken. Und dann verstehen wir, dass da schon ziemlich krasse, ziemlich kritische Dinge laufen. Ich glaube, solche alten Kategorien wie Werk, Kommentar, Rezension und Feuilleton, die passen nicht mehr so richtig, um die moderne Popkultur wirklich in ihrer Tiefe zu beschreiben. Ich würde es gerne ganz konkret machen. Denken wir mal an TikTok, diese Playback-App. die viele vielleicht gar nicht kennen und andere belächeln sie.
Ich war einer von vielen. Ich kannte es nicht. Jetzt kenne ich es natürlich mittlerweile, TikTok, aber so richtig verstehen tue ich es nicht.
Ich kannte es vorher auch gar nicht. Ich habe es auch sofort falsch geschrieben, als ich im Internet danach gesucht habe. Aber mir scheint, dass das irgendwie so eine neue Plattform ist, wo junge Leute zu kurzen Musikstücken irgendwelchen Quatsch machen können. Also die machen da Grimassen, die tanzen dazu. Manchmal haben sie sich auch so eine richtig ausgeklügelte Choreografie überlegt. Und das auf der ganzen Welt. Also das fand ich schon sehr beeindruckend.
Wenn das Popkultur 2018 ist, dann bin ich leider nicht mehr Teil der Popkultur 2018, muss ich feststellen. Hast du denn irgendwie herausgefunden, was mit so älteren Menschen wie uns ist?
Ich habe mich das auch gefragt. Was ist mit all denen, die Instagram, TikTok oder YouTube überhaupt nicht benutzen? Und habe versucht, jemanden zu finden, der mir diese Frage beantworten kann. Mhm. Dabei bin ich auf Carsten Schmehl gestoßen. Der arbeitet für BuzzFeed, also auch einem dieser modernen, jungen Online-Portale. Und er ist dort als Reporter für Social News unterwegs. Ihn habe ich gefragt, sag mal, wo findet denn für dich die Popkulturdebatte 2018 statt, wenn nicht mehr in der Spex?
Ich würde sagen, sie findet natürlich auf dem Handy der Leute statt. Es gibt einfach sehr viele neue Wege, in Kontakt mit den Künstlern zu kommen, sodass es den Weg zum Kiosk oder den Weg zum Fernseher gar nicht mehr braucht.
Da bleibt natürlich trotzdem für mich die Frage, und ich will gar nicht auf dem Alter rumhacken, was mache ich denn dann, wenn ich eben zum Beispiel nicht auf Instagram schauen will? Wie komme ich irgendwie an neue Künstler und neue Popkulturphänomene ran?
Computer! Und Algorithmen, das klingt alles sehr technisch, aber es ist tatsächlich ein Weg, den ich auch in den letzten Jahren immer mehr für mich entdecke. Und ich lasse einfach Computer die Arbeit machen. Es gibt ja verschiedene Musikstreaming-Dienste. Was Spotify zum Beispiel ganz gut macht, ist, man benutzt diese Software einfach. Man hört einfach erstmal Musik und tippt da Künstler ein, die man irgendwie gut findet. Und dann fängt die Software an, Listen zusammenzustellen.
Okay, das, was Carsten da erzählt, was für ihn die Zukunft ist, ein Algorithmus, der sich merkt, was ich mochte und der mir dann sagt, was ich demnächst vielleicht mögen werde, klingt für mich ein bisschen einsam aber.
Ja, und ich weiß auch gar nicht, wie soll denn der Algorithmus jetzt den Musikkritiker ersetzen? Mhm. Also, ja, ich habe auch gedacht, wo bleibt denn da eigentlich die Menschlichkeit? Aber Carsten sagt selbst, ein kleiner Rest Menschlichkeit bleibt schon noch.
Ich finde ja, dass Freunde dank des Internets eine viel höhere Wertigkeit bekommen haben. Auf vielen sozialen Netzwerken sieht man ja eben, was hören die Freunde, was schlagen Freunde einem vor, welche Künstler haben die Freunde geliked. Diese Sortierung oder diese Empfehlung bekommt man dann ja auch angezeigt und das finde ich ganz spannend, dass es früher einfach quasi, sagen wir, eine Göttin wie Charlotte Roach gab. Und jetzt gibt es einfach meine Freunde, die eben auch empfehlen und sagen, hey, das ist gerade für mich ein angesagter Song und wie wär's, wenn du den auch hörst? Und ich fand, Freunde klingt immer schon viel, viel näher als jemand, den ich gar nicht kenne.
Katrin, ich glaube, ich muss an dieser Stelle einen Schritt zurücktreten und schauen, wo sind wir jetzt eigentlich mittlerweile hingelaufen? Wir sind auf dem Friedhof losgelaufen und haben quasi die Spex zu Grabe getragen, damit auch Musikkritiker beerdigt, die uns sagen, was toll ist. Ja, und wer sagt uns jetzt was?
Naja, Carsten würde sagen, die Algorithmen und unsere Freunde. Aber dann gibt es ja auch noch dieser ganze Krempel, der irgendwie bei YouTube und TikTok passiert.
Wir merken hier schon einen Bruch oder einen deutlichen Übergang zwischen einer Printkultur, die Zeitungen und Rezensionen liest und die ein Musikalbum noch so als ein schillerndes, alleinstehendes Werk sieht, und dann so einer jugendlichen Netzkultur, die remixen, kommentieren, nachmachen. Und ich glaube, die Unterscheidung zwischen Konsument und Produzent löst sich immer weiter auf.
Sebastian findet das auch eigentlich gut, aber Katrin, du hast noch Bedenken.
Was mir jetzt aber Sorgen machen würde, wäre, dass es sich dahin entwickelt, dass sich so ganz viele verschiedene kleine Bubbles bilden, in denen dann bestimmte Fans von Hip-Hop, Fans von Lady Gaga, Fans von, weiß ich nicht, kenne ich wahrscheinlich auch nicht, weil ich zu alt bin, dass die sich immer weiter ausdifferenzieren. Gibt es noch irgendwas Gemeinsames?
Gibt es auf jeden Fall. Es gibt Trending-Seiten, es gibt Dinge, die ganz viele Leute mitbekommen. Und in den letzten Jahren hat sich auch gezeigt, dass die Sorge vor sogenannten Filterblasen in ganz vielen Bereichen gar nicht wirklich eingetreten ist. Die Leute kriegen durch die sozialen Medien viel eher Sachen mit, die sie vorher nicht mitbekommen hätten, die eigentlich entgegen der sogenannten Filterblase stehen würden. Und ich würde sogar sagen, Wer hat die Specs wirklich gelesen? Wie viele Abonnenten hatte sie mit Blick auf alle jungen, interessierten Leute, die es in Deutschland gab? Auf eine gewisse Weise würde ich sagen, dass Plattformen wie YouTube, TikTok und Instagram Popkultur radikal demokratisieren, weil die Schwelle viel einfacher ist, selber einen Beitrag zu leisten, sei es jetzt ein Kommentar oder ein Playback-Video oder einfach nur ein Bild-Upload.
Lebt Popkultur heute und wie lebt Popkultur heute? Das wollten wir bei Lakonisch Elegant wissen. Und was für mich jetzt auf jeden Fall bleibt, ist, Popkultur lebt an ganz vielen Orten, glaube ich, und eben nicht mehr in irgendeiner Form von Zentralorgan.
Ich glaube auch. Und einerseits finde ich das was total Schönes, also in diese Welt auch mal ganz kurz einzutauchen, diese TikTok-Welt, mir das anzuschauen, was für Videos da produziert werden. Ich hatte definitiv ganz viel Spaß dabei. Das Problem, das ich allerdings immer noch habe, ist, dass ich nicht glaube, dass ich morgen anfange, selber mein Video auf TikTok oder auf YouTube hochzuladen. Also irgendwie so richtig Teil dieser neuen Popkulturwelt bin ich nicht.
Ich wollte es nicht nochmal sagen, weil ich irgendwann vorhin schon darauf rumgeritten habe, aber so ein bisschen habe ich schon diesen Moment nach allem, was ich gehört habe, wie, ja, okay, ich bin vielleicht nicht der Mensch, der wie die Specs-Redakteure im Plattenladen steht, aber ich bin eben auch nicht mehr ein junger Mensch, der die Popkultur so kennt, wie sie morgen ist.
Und vor allem habe ich echte Probleme, mich darauf einzulassen, muss ich ganz ehrlich sagen, mir von irgendeinem Algorithmus vorgeben zu lassen, was die Musik sein wird, die ich morgen gerne höre. Also das macht mich schon sehr, sehr skeptisch.
Musst du doch in Plattenladen gehen oder Freunde am Küchentisch fragen. Ja, der Abo-Tod war irgendwie auch ein Thema heute. Den wollen wir natürlich nicht sterben. Insofern müssen wir dieses Thema eigentlich abrunden und sagen, wir wünschen uns durchaus Abos, nämlich für diesen Podcast.
Und zwar bei iTunes oder Spotify. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns anderen empfehlt, denn wir haben ja heute gelernt, dass Freunde die neuen Kuratoren sind. Unsere Webseite ist deutschlandfunkkultur.de/kulturpodcast. Auch das könnt ihr in den sozialen Medien mit anderen Leuten teilen.
Tja, dann nur noch danke und tschüss, bis nächste Woche, Donnerstag wieder.
Wenn Christine Watti und ich wieder eine neue Sendung für euch bereithalten. Also bis dahin.
Ich glaube, dass man das verstreuter macht und dass man es zufälliger macht. Aber ich glaube, dass eine Sache, die bleibt, ist, dass Leute eigentlich anderen Leuten vertrauen wollen, die Avantgarde kuratieren, gewisserweise. Also nur weil man auf Instagram sich durch alle Profile von allen jungen Künstlern klicken kann, macht man es ja trotzdem nicht. Also ich glaube, der Service von wegen, wir kennen jede B-Seite und wir haben sie gehört und wir schreiben die, die am wichtigsten sind, auf, das ist ja ein Service, der weiterhin relevant bleibt für Leute, die sich interessieren. Wie man es umsetzen kann, das weiß ich nicht, weil wenn ich das wüsste, würde ich ein Online-Magazin für Popkultur aufmachen.